Hallo miteinander. Vor kurzem feierten wir den Tag der Deutschen Einheit. Dazu passt mein heutiges literarisches Werk. Die dritte Strophe des Gedichts »Das Lied der Deutschen« von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben aus dem Jahr 1841 dürfte allgemein bekannt sein. Und sei es nur vom Auftakt der Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft oder von den Siegerehrungen bei den Olympischen Spielen. Das Deutschlandlied, wie es kurz genannt wird, hat aber auch eine juristisch sehr interessante Geschichte. Der Text lautet wie folgt, und zwar der Text des gesamten Gedichts von Hoffmann von Fallersleben. Deutschland, Deutschland über alles in der Welt, wenn es stets zu Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält. Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt, Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang, sollen in der Welt behalten ihren alten, schönen Klang und zu edler Tat begeistern unser ganzes Leben lang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Dieses Gedicht hat grammatikalisch einen imperativen Charakter. Das wird zwar noch nicht in der ersten Strophe deutlich, wohl aber in der zweiten, wonach die dort genannten deutschen Dinge, Treue, Frauen, Wein und Gesang, zu edler Tat begeistern sollen. Das Modalverb sollen steht für den Imperativ, der nicht nur einen Befehl, sondern auch ein Auffordern im weitesten Sinn umfasst. In der dritten Strophe wird dann der grammatikalische Imperativ direkt eingesetzt, und zwar in der zweiten Person Plural, lasst uns, und in der zweiten Person Singular, blühe, jeweils noch gesteigert durch ein Ausrufezeichen, das man singen kann, aber nicht sieht. Und Ausrufezeichen stehen auch typischerweise für dringende Aufforderungen. Wozu wird aufgefordert? Zu Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Das waren die zentralen Forderungen des Liberalismus, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf eine Umgestaltung der Fürstenherrschaft, staatstheoretisch gesprochen des monarchischen Prinzips, in Deutschland drängte. Die fehlende Einigkeit durch die Zersplitterung in eine Vielzahl von monarchisch regierten Territorialherrschaften sehr unterschiedlicher Größe, die sprichwörtliche deutsche Kleinstaaterei, war vielen Deutschen unter der Herrschaft Napoleons schmerzhaft bewusst geworden. Der Deutsche Bund, der auf dem Wiener Kongress 1815 gegründet worden war, hatte als Staatenbund mit seinen zunächst 41, am Ende nach verschiedenen Staatenzusammenschlüssen 34 weitgehend souveränen Mitgliedstaaten die gewünschte Einheit nicht verwirklicht und die Kraft der Ideen der Französischen Revolution und dem Schlachtruf der Liberté, Égalité, Fraternité, die Feudalherrschaft abgeschafft, Grundrechte der Menschen in Verfassungen festgeschrieben und die Demokratie mit vom Volk gewählten Repräsentanten einzuführen versucht hat, hat sich auch in den deutschen Landen, besonders in den Köpfen der Gebildeten, festgesetzt und verbreitet. Recht und Freiheit hieß also Verfassungen mit Grundrechten. Die Formel hatte übrigens schon literarische Vorläufer. Einigkeit, Recht und Freiheit hieß es schon bei Johann Gottfried Säume und Freiheit, Vaterland und Recht bei Ernst Moritz Arndt. Es darf nicht übersehen werden, dass sich unter der Parole von Einigkeit und Recht und Freiheit und dem Begriff des Liberalismus im Einzelnen durchaus verschiedene politische Richtungen zusammenfanden, die auch im Laufe der Zeit unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen aufwiesen, deren Abgrenzungen untereinander sich verschoben und die sich dann teilweise auch noch bekämpft haben. Aber grob kann man für die Zeit von 1815 bis 1848 zwei grundsätzliche Richtungen unterscheiden. Zunächst im Frühliberalismus dominierte eine aus heutiger Sicht eher konservative Richtung. Sie wollte nicht den offenen revolutionären Bruch mit dem fürstlichen Obrigkeitsstaat und der überkommenen gesellschaftlichen Ordnung. Sie wollte reformieren, aber nicht den alten Ständestaat wiederherstellen. Und in dieses Programm passte sich die Forderung nach liberaler Umgestaltung der staatlichen Ordnung durch Verfassung mit Grundrechten für die Staatsbürger, nicht für alle Menschen, nahtlos ein. Im Lauf der Zeit, angespornt durch die staatliche Repression der Karlsbader Beschlüsse von 1819, nahm die progressive oder, wie es damals hieß, radikale Strömung zu, die die Freiheit nicht nur individuell, sondern auch kollektiv einforderte. Das hieß Volkssouveränität mit Wahlen und Parlamenten als maßgeblichen Bestimmungsfaktoren im politischen System anstelle oder dann abgemildert, jedenfalls nur zusammen mit den Monarchen. Auf solche Konkretisierungen von Recht und Freiheit lässt sich das Gedicht nicht offen ein. Das war durchaus im Sinn einer Mobilisierung möglichst vieler Liberale für das gemeinsame übergeordnete Ziel. Denn unter der genannten Parole von Recht und Freiheit fanden sich sowohl konservativ-Liberale als auch demokratisch-Liberale zusammen. Immerhin erinnert die zweimalige Betonung des Wortes brüderlich besonders an die Französische Revolution, die die Brüderlichkeit, Fraternité, als eines ihrer drei Hauptziele proklamiert hat. Und die Brüderlichkeit evozierte eben schon eher die Volksherrschaft, also die Demokratie, die die Konservativliberalen gerade nicht wollten. Ähnlich kann man auch die Verwendung des Wortes Tat interpretieren. Man kann in dem Gedicht also ein verdecktes Plädoyer für die radikaldemokratischen Forderungen sehen. Das Lied der Deutschen dichtete Hoffmann von Fallersleben 1841 während eines Aufenthalts auf der damals britischen Insel Helgoland zu der Melodie der Kaiserhymne Gott erhalte Franz den Kaiser, die Josef Haydn 1797 als hymnisches Gegengewicht gerade gegenüber der Marseillaise, der Hymne der Französischen Revolution, komponiert hatte im Moment, als die Franzosen gegen Wien vorrückten. Der Verleger Heinrich Julius Campe brachte das Gedicht samt den Noten bereits im September 1841 als Einzeldruck auf den Markt. Später wurde es auch in mehrere Gedichtsammlungen aufgenommen. Ende 1841 wurde das Lied erstmals öffentlich in Anwesenheit Hoffmanns in Hamburg zu Ehren des badischen Liberalen Karl Theodor von Welcke aufgeführt, der sich zu dieser Zeit in Hamburg aufhielt. Ein passendes Zusammentreffen. Das Deutschlandlied wurde sodann von Studenten und freiheitlich gesinnten Bürgern begeistert gesungen. Hintergrund für die Abfassung wie für die große Verbreitung und positive Resonanz war die Rheinkrise, als 1840/41 Frankreich Anspruch auf das Rheinland erhob und das Nationalgefühl vieler Deutscher aufwallen ließ. Nebenbei, aus demselben Anlass entstand das ungleich martialischere Rheinlandlied von Nikolaus Becker mit der letzten Strophe: Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein, bis seine Flut begraben des letzten Manns Gebein. Das erklärt, dass die Forderung nach nationalstaatlicher Einheit im Deutschlandlied dominant ist. So tauchen die Vokabeln Deutsch und Deutschland insgesamt 14 Mal auf. Die insgesamt 290 Gedichte der Sammlung Unpolitische Lieder, die zur gleichen Zeit von Hoffmann von Feuersleben erschienen, propagierten jedoch eindeutig und im Gegensatz zu ihrem Titel die liberale politische Programmatik gegen Pressezensur, Fürstenwillkür und Allmacht von Polizei und Militär. Eine derartige Gesinnung duldete Preußen bei seinen Staatsbeamten nicht. Hoffmann war 1835 zum ordentlichen Professor für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Breslau ernannt worden. Die unpolitischen Lieder wurden aufgrund der rigiden preußischen Regulierung, besser Strangulierung der Presse, die sämtliche Druckerzeugnisse betraf, verboten. Noch härter traf es Hoffmann persönlich. Er wurde noch 1842 ohne Pension aus seiner Anstellung als preußischer Universitätsprofessor entlassen und aus Preußen ausgewiesen, womit für ihn Jahre einer unsteten Wanderung von Ort zu Ort begannen. Im Revolutionsjahr wurde er dank eines Amnestiegesetzes rehabilitiert und bekam als Pension ein sogenanntes Wartegeld, allerdings auch nur auf preußischem Boden ausgezahlt. Seine Professur erhielt er nicht zurück. Erst viele Jahre später erhielt er wieder eine feste Anstellung als Bibliothekar an der Fürstlichen Bibliothek Corvey. Die beiden Verszeilen Deutschland, Deutschland über alles in der Welt, die sowohl am Anfang wie am Ende der ersten Strophe stehen, formulieren unzweideutig eine Vorrangstellung. Aber man muss auch fragen, Vorrang vor was oder wem? Insofern gibt es zwei Interpretationsmöglichkeiten. Vorrang gegenüber anderen ausländischen Staaten oder Vorrang gegenüber den Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes. Die erste Interpretation sieht im Deutschlandlied den Ausdruck von deutschem Nationalchauvinismus und deutschem Hegemonialdenken. Die spätere Instrumentalisierung des Gedichts in diesem Sinn in Deutschland, auf die noch einzugehen ist, hat diese Interpretation plausibel gemacht, und zwar nicht nur im Ausland, das unter den Aggressionen besonders des nationalsozialistischen Deutschen Reichs leiden musste. Auch im heutigen Deutschland wird diese Interpretation teilweise für zutreffend gehalten. Das Lied der Deutschen sei, so heißt es, ein Palimpsest, also ein Dokument, wo ein neuer Text auf einen über einen anderen drüber geschrieben wird, wo die Phasen eines erst anschwellenden, dann aus allen Fugen geratenen und wieder abflauenden Nationalismus übereinander auf dasselbe Blatt geschrieben sind. Ein poetisches Vexierspiel für Kenner deutscher Geschichte. Wortlaut, Systematik und Entstehungsgeschichte, um diese juristische Auslegungslehre hier heranzuziehen, zeigen aber, dass die zweite Interpretationsmöglichkeit richtig ist. Die starke Betonung von Einigkeit gilt den Zuständen im Innern. Das zersplitterte Deutschland sollte vereinigt werden. Auch in seinen unpolitischen Liedern hat sich Hoffmann immer wieder gegen die deutsche Kleinstaaterei und die gerade in ihnen ausgelebte Fürstenwillkür gewendet. Mit der Zielsetzung zu Schutz und Trutze kommt zwar auch der Außenaspekt ins Bild, aber doch nur abwehrend, defensiv und nicht angreifend offensiv. Das veraltete Wort Trutz bedeutet Widerstand und Gegenwehr. Das Volk soll durch ein vereintes Deutschland vor Feinden geschützt, deren Angriffe sollen abgewehrt werden. Und in der angesprochenen Rheinkrise ging es ja um französische Forderungen nach einer Annexion deutscher Gebiete links des Rheins. Nun klingen allerdings die Verszeilen von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt in den heutigen Ohren wirklich expansionistisch und imperialistisch. Die Maas durchfließt Frankreich, Belgien und die Niederlande. Die Memel entspringt in Belarus und durchquert Litauen. Dabei bildet sie am Unterlauf die Grenze zur russischen Oblast Kaliningrad, dem früheren Ostpreußen. Die Etsch fließt von Südtirol bis zur Adria vollständig in Italien. Der große und der kleine Belt sind Meerengen und Wasserstraßen zwischen dänischen Territorien. Im Jahr 1841 markierten alle diese Gewässer aber grob die Grenzen des Deutschen Bundes. Die westlich der Maas gelegenen Teile der Provinz nach 1839 des Herzogtums Limburg gehörten damals zum Deutschen Bund. Ostpreußen gehörte zwar nicht zum Deutschen Bund, war aber Teil des Gebiets des Mitgliedstaats Preußen. Ein Großteil der Etsch floss durch Südtirol, das zum Kaiserreich Österreich und damit zum Deutschen Bund gehörte. Beim Belt kann gesagt werden, dass der Ausdruck alle Meerengen bezeichnet und damit auch den Fehmarnbelt, der zwischen der deutschen Insel Fehmarn und dem dänischen Lolland liegt. Die erste Strophe des Deutschlandlieds formuliert, jedenfalls formulierte es damals, keinen hegemonialen Anspruch, postuliert keine Vorrangstellung Deutschlands gegenüber seinen Nachbarn, sondern drückt den Wunsch nach Zusammengehörigkeit der Deutschen in einem Nationalstaat aus. Das Deutschlandlied ist ursprünglich ein Lied der Sehnsucht. Sie speist sich aus dem Ideengut, das in den Befreiungskriegen gegen die napoleonische Herrschaft entstanden und von den Burschenschaften und den nationalliberalen Oppositionellen des Vormärz weitergetragen worden ist. Auch wenn der Gesamtcharakter dieser Bewegung des Deutschlandlieds defensiv ausgerichtet war, muss doch auch einschränkend darauf hingewiesen werden, dass die plakative Grenzziehung mit den vier Gewässern zu Missverständnissen einlud. Denn deren Verläufe griffen nun auch damals mehrfach über den deutschen Sprachraum hinaus, so dass der Eindruck von Expansionsgelüsten entstehen konnte. In der Folge wurde dieser Eindruck ja auch leider Wirklichkeit. Zunächst allerdings geriet das Deutschlandlied nach dem Scheitern der Revolution von 1848-49 fast ganz in Vergessenheit. Das Deutsche Reich von 1871 hatte mit Rücksicht auf seinen bundesstaatlichen Aufbau gar keine Nationalhymne festgesetzt. Bei repräsentativen Anlässen wurde die Kaiserhymne »Heil dir im Siegerkranz« neben der »Wacht am Rhein« gesungen. Zum ersten Mal bei einem offiziellen Staatsakt wurde das Lied der Deutschen 1890 bei der Übergabe Helgolands an das Deutsche Reich aufgrund des Helgoland-Sansibar-Vertrags angestimmt. Es kam dann immer wieder einmal zum Einsatz, weil Kaiser Wilhelm II. Gern genau diese Worte »Deutschland, Deutschland über alles« sang. Dieser Text wurde jetzt auch im Sinn einer Vorrangstellung Deutschlands nach außen verstanden und drückte damit gut das Selbstverständnis und die Intentionen des Kaisers aus, dessen persönliches Regime ja eine imperialistische Politik beförderte, die einen großen Anteil am Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs stürmten dann laut dem Bericht der obersten Heeresleitung deutsche Soldaten mit Hoffmanns Lied auf den Lippen in der Schlacht von Langemark die feindlichen Linien und fanden anschließend zu Tausenden den Tod. Gleichwohl blieb auch in dieser Zeit manchen das ursprüngliche Verständnis des Textes bewusst, so wenn Viktor Klemperer schrieb, die Worte drückten nur die Wertschätzung des Gemüts, die der Patriot seinem Vaterland entgegenbringt, aus. In der Weimarer Republik war das Lied der Deutschen zunächst das Trotzlied der enttäuschten Nationalisten, zu der sogar eine entsprechende vierte Strophe hinzugedichtet wurde. Am Verfassungstag des 11. August 1922 proklamierte Reichspräsident Friedrich Ebert dann das dreistrophige Deutschlandlied zur offiziellen Nationalhymne Deutschlands. Er erklärte unter anderem: So wie einst der Dichter, so lieben auch wir heute Deutschland über alles. In Erfüllung seiner Sehnsucht soll unter schwarz-rot-goldenen Farben der Sang von Einigkeit und Recht und Freiheit der festliche Ausdruck unserer vaterländischen Gefühle sein. Dadurch hoffte Ebert übrigens in dieser schwierigen Phase der von rechts und links angefeindeten jungen Weimarer Republik, insbesondere die konservativen und revanchistischen Kräfte, mit der Republik auszusöhnen. Die Nationalsozialisten ließen nach ihrer Machtübernahme nur noch die erste Strophe als Nationalhymne singen, da deren imperialistisches Verständnis gut, die Huldigung von Recht und Freiheit in der dritten Strophe aber schlecht zu ihrer Ideologie passten. Es sei auf das nach 1933 populäre Lied »Es zittern die morschen Knochen« verwiesen, indem es heißt: Und heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Und die Soldaten sangen im Panzerjägerlied: Von der Maas bis an die Mebe, von der Etsch bis an den Belt, stehen deutscher Männer Söhne gegen eine ganze Welt. Begleitet wurde die Nationalhymne regelmäßig vom Horst-Wessel-Lied »Die Fahne hoch«. Das war die Parteihymne der Nationalsozialisten, durch die die Einheit zwischen NSDAP und Staat betont werden sollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg suchte Bundespräsident Theodor Heuss eine neue Nationalhymne. Er gab dem bekannten Dichter Rudolf Alexander Schröder einen entsprechenden Auftrag, aber dessen Gedicht »Land des Glaubens, deutsches Land« fand bei der Bevölkerung keinen Anklang, obwohl es in der Vertonung durch Hermann Reuter von den Rundfunkanstalten täglich zum Programmschluss gespielt wurde. Bertolt Brecht schrieb 1950 das, in meinen Augen sehr schöne, Gedicht Kinderhymne bewusst und mit vielen Anspielungen und Entsprechungen als Gegenstück zum Deutschlandlied, das seiner Meinung nach durch den Ersten Weltkrieg und den Nationalsozialismus korrumpiert war. Es lautet: Anmut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe wie ein anderes gutes Land. Dass die Völker nicht erbleichen wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dieses Land verbessern, lieben und beschirmen wir es. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. Aber Bertolt Brecht war Kommunist und arbeitete seit 1948 in der DDR, weshalb er als Autor der deutschen Nationalhymne damals auf keinen Fall in Betracht kam. In einem Schreiben an den Bundespräsidenten brachte der Bundeskanzler Konrad Adenauer die Bitte der Bundesregierung vor, das Hoffmann-Heidensche Lied als Nationalhymne anzuerkennen. Bei staatlichen Veranstaltungen soll die dritte Strophe gesungen werden. In seinem Antwortschreiben vom 2. Mai 1952 stimmte der Bundespräsident dem zu. Dieser Briefwechsel wurde anschließend im Bulletin der Bundesregierung veröffentlicht. Das war nun eine etwas wackelige Rechtsgrundlage, weshalb es zu einem Strafverfahren kam, das erst vor dem Bundesverfassungsgericht endgültig entschieden wurde. Der verantwortliche Redakteur eines Stadtmagazins hatte eine satirische Parodie auf das Deutschlandlied veröffentlicht und war wegen Verunglimpfung der Hymne der Bundesrepublik Deutschland, das ist ein Straftatbestand, in drei Instanzen strafrechtlich verurteilt worden. Die erste Strophe des Texts unter der Überschrift Deutschland 86 lautete wie folgt: Deutschland, Deutschland over alles, auf der Straße liegt das Geld, wenn es gegen Los Cravallos gnadenlos zusammenhält. Von Beethoven bis Bergen-Belsen, von Wackersdorf bis Asylantenzelt, Deutschland, Deutschland, hyper alles, du schönstes Biotop auf der Welt. Ja, also künstlerisch durchaus fragwürdig. Aber auch nicht ohne Witz. Die Verfassungsbeschwerde des Redakteurs hatte schon deshalb Erfolg, weil seine Verurteilung gegen die grundgesetzlich garantierte Kunstfreiheit verstieß. Der hatte aber auch noch gerügt, dass sie gegen Artikel 103 Absatz 2 verstoße, wonach die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt sein müsse, was bei einem bloßen, uneindeutigen Briefwechsel ja nun nicht der Fall sei. Diese Rüge sah das Bundesverfassungsgericht teilweise als berechtigt an. Es sei nicht hinreichend klar in dem Briefwechsel geregelt, dass, anders als die dritte Strophe, auch die ersten beiden Strophen Nationalhymne im Rechtssinne seien. Der Redakteur durfte deshalb auch nicht wegen Verunglimpfung der ersten beiden Strophen des Deutschlandlieds verurteilt werden. Dabei spielte für das Gericht auch eine Rolle, dass mittlerweile eine jahrzehntelange allgemeine Übung besteht, die dritte Strophe als Nationalhymne zu qualifizieren. Nach der Wiedervereinigung wurde diese Unklarheit beseitigt. In einem Briefwechsel zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundespräsident Richard Weizsäcker, der nunmehr im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, erklärte der Bundespräsident die dritte Strophe zur Nationalhymne des wiedervereinigten Deutschlands. Die Brechtsche Kinderhymne hatte wieder keine Chance. Der gelegentlich erhobene Einwand, dass dies keinerlei rechtliche Wirkung habe, weil es für einen derart wesentlichen Akt eines Gesetzes bedürfe, ist unberechtigt. Zwar entstehen aus einer solchen Erklärung des Bundespräsidenten keine Pflichten der Bürger, etwa zum Absingen der Nationalhymne, aber sie ist ein bestimmter objektiver Tatbestand, an den der Gesetzgeber mit einer Strafnorm anknüpfen darf. Inzwischen hat sich die dritte Strophe als Nationalhymne wie selbstverständlich eingebürgert. Die geschichtlich schwer belastete erste Strophe wird nur noch von Reaktionären und Faschisten hochgehalten. Recht und Freiheit kann man dagegen wirklich guten Gewissens und lauthals der Welt verkünden. In die Adenauer-Ära der frühen Bundesrepublik führt uns in der nächsten Folge auch Wolfgang Köppens Roman Das Treibhaus aus dem Jahr 1953.